Dies und das, der Buchpodcast.
Das sind wir. Wir sind wieder da.
Das sind wir. Genau. Herzlich willkommen zu Lies und das. Wir haben wieder ganz viele Bücher mit im Gepäck. Wir schleppen schon die ganze Zeit dicke Bücher mit uns rum, um sie euch dann vorzustellen. Und ich bin schon sehr gespannt, was du wieder mitgebracht hast, Christian.
Ich freue mich aber natürlich total, meinen Tipp vorzustellen. Aber auf deinen Tipp freue ich mich immer noch ein bisschen mehr. Gerade in dieser besonderen Folge heute. Denn es ist Folge Nummer
13.
Wirklich, ist 13. Hast du Triskaidekaphobie?
Die Angst vor der Zahl 13, hoffe ich mal. Ja? Nein, habe ich nicht.
Triskaidekaphobie. Ich habe das auch nicht.
Überhaupt
ist es
nicht.
Eher eine Glückszahl oder eine Unglückszahl für dich, die 13?
Weder noch. Ich finde, ich habe ein sehr neutrales Verhältnis zu allen Zahlen. Also,
ich habe in der Vergangenheit mal festgestellt, dass diese 13, die man immer fürchtet, und es gibt ja auch regelmäßig Freitag den 13., dass das dann immer eher so eine Art Glückstag war oder ein guter Tag.
Ich wurde interessanterweise letztes Jahr an einem Freitag den 13. operiert, weil da jemand seine OP abgesagt hat, aus genau diesem Grund.
Natürlich.
Der hat gedacht, oh verdammt, Freitag der 13. Und dann haben die mich angerufen am Abend vorher und haben gesagt, wir hätten da einen Termin frei, wollen Sie vielleicht? Und ich sagte, ja klar, mache ich. Also kein Problem.
Das ist immer noch so verbreitet. So wie ich neulich beim ICE erst gesehen habe, dass der Wagen 13 nicht existierte.
Ach echt? Ich wusste nur, dass, glaube ich, bei Flugzeugen ja die Reihe 13 nicht existiert und in manchen Hotels gibt es den Stock, das Stockwerk nicht und so. Ja, also ja, es ist echt lustig. Ich habe nur immer gemerkt, man hat doch ein Verhältnis zu Zahlen. Wenn du zum Beispiel sagen willst, da haben ganz viele Leute etwas Bestimmtes gemacht, dann sagt jeder eine andere Zahl. Ich sage immer 27. Also, und dann habe ich 27 Mal versucht, da anzurufen.
Ja, ich bin gleich bei 100. Ich habe 100 Mal versucht, da anzurufen.
Also insofern hat man doch seine Lieblingszahlen. Du, ich habe was Neues für dich.
Ja.
Und zwar habe ich ein Rezensionsrätsel für dich. Ich lese dir, mal gucken, ob es klappt. Das war eine Idee, die ich jetzt am Wochenende hatte. Ich lese dir Rezensionen zu einem Buch vor und du musst raten, um welches Buch es sich handelt. Es ist ein Klassiker. Ich glaube, es ist nicht so schwer.
Ich bin gar nicht so gut mit Klassikern. Aber ich lasse mich natürlich drauf ein.
Also ich habe drei Rezensionen für dich. Die erste ist, die Handlung an sich nicht sonderlich spannend. Trotzdem finde ich, diese Story sollte jeder kennen. Nummer zwei, Sprache ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber mit der Zeit gefällt sie einem sogar und man erkennt den Reiz darin. Die Story ist sehr solide und zieht sich nicht ewig. Die Länge ist wirklich gut so. Ein Klassiker, den man auf jeden Fall lesen kann. Klare Leseempfehlung. Könnte noch alles sein, gell?
Ja, zu dem Zeitpunkt definitiv.
Aber vielleicht jetzt die dritte, vielleicht catcht die dich. Romantisch, leidenschaftlich und dramatisch, allerdings trotz allem ab und zu auch komisch und witzig.
Shades of Grey.
Klassiker.
Ja, je nachdem, wie man Klassiker definiert.
Die Sprache ist gewöhnungsbedürftig. Shades of Grey.
Komm, fessel mich an die Heizung.
Fällt dir vielleicht noch eine bekannte Liebesgeschichte ein?
Eine bekannte Liebesgeschichte. Okay, gib mir nochmal bitte das dritte nochmal zum Schluss.
Romantisch, leidenschaftlich und dramatisch, allerdings trotz allem ab und zu auch komisch und witzig.
Romantisch, leidenschaftlich und das ist ein Klassiker.
Mhm.
Aber romantisch denken wir natürlich jetzt immer zuerst an Romeo und Julia.
Ja, das war es natürlich auch. Ich wollte es dir besonders
wirklich
leicht machen.
Ja. Aber wer hat denn das rezensiert und wann? Wann ist die Rezension? Aus dem Mittelalter?
Nein, die sind alle von den letzten Jahren. Das ist total lustig. Das sind einfach Kommentare eines Buchhändlers im Internet, die da drunter aufgelaufen sind. Und ich hatte das mal so durchgelesen und ich fand manche wirklich, also ich habe noch ein anderes, das bringe ich dir nächstes Mal mit. Ja, es ist total lustig, was die Leute unter solche Klassiker schreiben.
Ach, wie lustig.
Genau, es war Romeo und Julia, das war unser Rezensionsrätsel.
Es war Romeo und Julia.
Ein kurzer Umweg zu
Sehr
unseren
schön.
Buchtipps.
Okay.
Ja.
In der 13. Folge.
In der 13. Folge.
Genau. Schon die 13. Folge, krass.
Das ging jetzt echt. Ich überlege, gestern. Wir haben im November angefangen, oder? November, Dezember, irgendwie so vor Weihnachten irgendwann haben wir angefangen.
Ja.
Dann geht das ganz schön schnell.
Ich lese auch wieder mehr
ich auch.
Als früher,
ja.
Was total schön ist.
Es ist, ja, aber es ist auch ein gewisser Druck dahinter manchmal. Also,
ja, das habe ich ja nicht. Also alle 14 Tage, also irgendein schönes Buch lässt sich doch finden.
Ja.
Also denke ich zumindest.
Ich habe immer
ich
Angst,
denke,
dass ich
das
irgendwann
auch
mal keins
dich.
Mehr finde. Aber dann bringe ich einen Film mit wie letztes Mal. Insofern, das geht dann auch wieder.
Natürlich.
Also.
Oder du steigst auf Graphic Novels auch mal um.
Stimmt.
Ja, ich verstehe deine Haltung, dass du skeptisch bist, weil ich bin ja durch Zufall erst vor knapp 2 Jahren auch in das Business eingestiegen. Vielleicht kann uns aber auch unser prominenter Gast heute ein bisschen überzeugen, denn er wird ja sein, einer der bekanntesten Comiczeichner in Deutschland, Flix. Super Typ, wahnsinnig sympathisch, erzählt ganz toll. Mal gucken, ob er dich sogar für Graphic Novels gewinnen kann.
Ja, ich freue mich schon auf das Gespräch, weil ich habe ihn mal gehört, ja. Du hattest ihn ja mal zu Gast bei Talk mit Tees. Und da habt ihr lange gesprochen, eine Stunde oder sowas.
Aber 1,5 Stunden, super
Ja, genau. Typ. Aber es war ein wirklich schönes Gespräch, habe ich total gerne angehört. Können wir auch gerne verlinken, damit ihr da nochmal reinhören könnt, weil das, wenn es euch nicht reicht bei uns, wir werden ja wahrscheinlich nur 10, 15 Minuten mit ihm sprechen. Ja. Da kriegt man dann nochmal die volle Dröhnung Flix. Ich kannte ihn vorher nicht, muss ich gestehen.
Ich kannte ihn bis vor 2 Jahren auch nicht.
Ja, siehst du. Ja? Okay.
Aber Bildungspodcast. Aber wirklich, ich schwöre euch, ein richtig guter Typ.
Ich freue mich, genau. Und ansonsten hier nochmal der Aufruf, kommt gerne in unsere Steady-Community. Und zwar schlichtweg, wir brauchen eure Unterstützung, weil dieser Podcast sehr viel Arbeit macht und irgendwie müssen wir den jetzt langsam mal finanzieren. Bis jetzt war es hauptsächlich Spaß, aber jetzt müssen wir langsam auch mal dran denken, dass wir da Arbeitstage investieren und das irgendwie sich doch amortisieren muss. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Und am schönsten ist es halt in dieser Steady-Community. Das finde ich immer irgendwie schöner als so Werbung für Unterwäsche oder Matratzen oder sonst was vorzulesen, oder?
Wir wollen leben.
Wir wollen leben. Und lesen. Leben
wir
und
wollen lesen.
Genau.
Aber wirklich.
Ja, fangen wir mal an mit unseren ersten Sätzen, oder?
Ja, fangen wir an mit unseren ersten Sätzen. Was ist deiner?
Meiner ist, mit meinem MacBook im Rucksack, meinen Lieblingsklamotten in Mamas marineblauem Hartschalenkoffer, AirPods in den Ohren und der gefalteten Kündigung in der Bauchtasche trete ich aus dem Haus in der Fröhlichstraße 37, das nicht mehr mein Zuhause ist. Der Koffer rollt nicht richtig, der Griff ist nicht ausziehbar und ich habe das Gefühl, einen Plastikklotz hinter mir herzuschleifen.
Witzig. Die gefaltete Kündigung in der Bauchtasche. Das klingt besonders. Vor allem, wer hat eine Bauchtasche? Wahrscheinlich eine etwas jüngere Frau, vermute ich.
Richtig, sehr gut. Sehr gut.
Durchaus ein moderneres Buch.
Ja.
Ein bisschen mit jugendlichem Charme. Coming-of-Age-Story wahrscheinlich nicht. Eher Young Adult. Eine Young Adult ist falsch, das ist ja schon fast eine eigene Kategorie. Junge Erwachsene muss ihr Leben neu gestalten.
Ja.
Löst
perfekt
sich von der
zusammengefasst,
Mutter.
Ja. Als wüsstest du schon, wovon ich reden will.
Ich habe keine Ahnung.
Lies mal deine, dann bin ich gespannt, ob ich auch eine Analyse habe.
Mein erster Satz. Wo ist denn der Krieg, Großvater? Weit weg, Kajan, ist dein Abendessen. Und warum können wir nicht sehen? Weil er uns nichts angeht. Ich bin zu alt und du bist zu klein, sagte B-Team und lächelte.
Um welchen Krieg geht's? Also das kann natürlich jetzt alles sein. Der Krieg ist weit weg.
Ja, in dem Fall ist der Zweite Weltkrieg gemeint.
Ah, okay. Das liest du gerne, gell? So Sachen wie den Zweiten Weltkrieg.
Nein. Ja, auch. Es geht aber nicht um den Zweiten Weltkrieg in diesem Buch. Es
Opa
beginnt
und
nur
Enkel
zufällig.
Reden da.
Es beginnt im Jahr 43, also kurz vor Ende des Krieges schon fast. Also gut, ist noch ein bisschen hin.
Ich bin gespannt. Willst du gleich anfangen?
Von mir aus?
Ja, erzähl, was für ein Buch ist das?
Dieses Buch heißt Morgen und für immer. Auch schon mal ein schöner Titel. Von Ermel Meta. Und es geht um einen albanischen Bauernjungen, also ganz am Anfang, in dieser allerersten Szene, der... Ich will so wenig verraten eigentlich von diesem Buch. Und ich schwöre dir, selbst auf dem Deckel steht schon so viel, dass ich einfach nur mit dem Kopf schüttel. Wir sind also am Anfang in Albanien im Jahr 1943 und der kleine Kajan lebt mit seinem Großvater in einem kleinen Bergdorf. Der Krieg ist noch weit weg, bis plötzlich ein deutscher Deserteur, Cornelius, auftaucht auf dem Hof dort. Die sind wahnsinnig skeptisch erstmal. Und am Ende lassen sie ihn dort untertauchen. Und er gibt dem kleinen Kajan Klavierunterricht. Mehr will ich noch gar nicht sagen. Es ist eine epische Geschichte über knapp 40 Jahre. Eine lange Reise, die uns in verschiedene Länder führt. Es ist die Zeit des Umbruchs in Albanien. Nach dem Zweiten Weltkrieg regiert dort nämlich eine kommunistische Diktatur. Kajan verliebt sich auch zum Beispiel, gibt auch eine Liebesgeschichte in Elisabetta, die Tochter eines ehemaligen Regimekritikers, eines Partisanen. Das sieht Kajans Mutter, die ist linientreue Kommunistin, überhaupt nicht gerne. Für sie ist der Mann ein Verräter. Schwierig. Bisschen Romeo und Julia. Ja, es geht um Liebe, es geht um Krieg. Es ist wahnsinnig schön erzählt. Es ist viel wörtliche Rede. Ich mag ja Bücher mit wörtlicher Rede.
Ja, ich auch.
Ich, warum auch immer. Und das ist mir aber jetzt erst klar geworden, wenn ich im Buchladen durchblättere, dann ist auch so das Erste, was ich so optisch erfasse, gibt es wörtliche Rede? Warum? Ich mag das. Ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Kriterium auch, wenn man ein Buch vorstellt. War mir aber noch nie so klar. Ein paar dieser 500 Seiten enthalten ganz schön viel Gewalt. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen das gute Gefühl getrübt, das mir dieses Buch ja gemacht hat, über 490 Seiten, dass ich wirklich gesuchtet habe. Also es gibt ein paar brutale Passagen, aber dann wiederum ist es sehr sinnlich, es ist sehr poetisch. Und diese ganze Geschichte, und wirklich ist über 40 Jahre oder 42 Jahre, führt dich wirklich durch verschiedene Länder, auch über Kontinente, basiert auf echten Erinnerungen von albanischen Landsleuten und basiert auf echten Geschichten. Dieses Buch ist ein richtiger Schmöker. Und nach so einem Buch sucht man immer. Man kann es nicht weglesen und es ist eine wilde Reise, auf der wir vielen Schicksalen begegnen. Und inhaltlich, hast du gemerkt, habe ich mich jetzt etwas sehr bedeckt behalten, denn ich möchte einfach, dass man auch überrascht wird, dass man diese Reise mit Kajan mitgeht. Es ist ein wahnsinnig spannendes Buch. Es ist eine irre Geschichte. Und der Autor, Ermal Meta, der ist in Albanien geboren, ist ein italienisch-albanischer Songwriter. Der ist in Italien eine ganz große Nummer, ist mit 13 mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Italien, nach Bari gezogen. Und heute ist er einer der berühmtesten Singer und auch Songwriter in Italien. Das ist sein Debüt, war in Italien ein großer Bestseller. Und er hat vor knapp 5 Jahren, habe ich aber auch jetzt erst erfahren, für Italien beim ESC gesungen.
Nein!
Ja, Ermal Meta. Macht auch total schöne Musik. Ja, oh, wenn ich das vorher gewusst hätte.
Welcher war denn das?
Ja, ich gucke immer ESC,
ich auch.
Konnte mich trotzdem nicht an ihn erinnern.
Ach so.
Nee, also mir sagte das dann auch nichts.
Okay.
Er schreibt auf jeden Fall toll, also klar, als er ist ja auch Geschichtenerzähler in seinen Songs und er weiß, wie man eine Geschichte erzählt. Ist wirklich ein tolles Buch.
Wieso sind da Brombeeren drauf vorne?
Weißt du was? Und ich habe mich gerade noch gefragt, ob du mich das fragen wirst. Und ich weiß gerade,
nein,
überhaupt nicht.
Okay.
Ich krieg's im Moment nicht mehr zusammen.
Ah, okay.
Es gibt wirklich eine Szene, die ist im ersten Drittel des Buchs. Da kommt er an diesem Brombeerstrauch. Und da habe ich gedacht, ah, okay, auch die einzelnen Kapitel oder Teile dieses Buchs sind auch immer grafisch getrennt durch, da steht dann dritter Teil und im Hintergrund siehst du ganz schwach in Grau diesen Brombeerstrauch, auch vom ersten Blatt, vom Cover. Und er hat eine Bedeutung und ich weiß nicht mehr, welches war. Also es war jetzt nichts Großes.
Okay.
Aber dieser Brombeerstrauch symbolisierte etwas für ihn, möglicherweise Heimat.
Jetzt habe ich dich mal mit deinen eigenen Waffen geschlagen, weil du fragst auch immer nach dem Cover.
Das war natürlich auch nicht so einfach. Irgendwann war mir das klar. Und dann dachte ich, oh Gott, durchsuche ich jetzt das ganze Buch, um irgendwo das Wort Brombeerstrauch nochmal zu finden? Nein. Habe ich nicht gemacht. Ich denke aber, dieser Brombeerstrauch ist ein typischer Strauch für seinen Landstrich dort auch, in Albanien, auf dem Land, wo er aufgewachsen ist. Und symbolisiert vor allem Heimat.
Okay.
Denn Heimat spielt eine ganz große Rolle. Also ich kann so viel verraten, er verlässt auch Albanien.
Ich finde das total schön, dass du manchmal Bücher mitbringst, die so aus Ländern kommen, über die man nichts weiß. Irgendwie.
Und das ist auch das Interessante. Und es ist Europa. Albanien ist Europa.
Genau.
Und dass in Albanien eine kommunistische Diktatur regierte, in der nichts besser wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Alle hofften auf das Ende des Zweiten Weltkriegs und dann Wohlstand, dass es besser geht. Die wurden kommunistisch, da wurde nichts besser. Fast im Gegenteil, muss man sagen. Mhm. Also hartes Pflaster, Albanien. Mhm. Mhm. Über viele Jahrzehnte, ich glaube bis in die 90er hinein. Anfang 90er, glaube ich.
Okay. Und ich habe jetzt natürlich parallel gegoogelt, weil als ESC-Fan wollte ich jetzt doch wissen, welcher Song das war. Und es ist in der Tat ein Song, den ich mit meinem Sohn ganz oft im Auto mitgesungen habe, weil wir den beide sehr gut fanden. Ich kann leider kein Italienisch. Non mi avete fatto niente. Da geht es irgendwie um Krieg. in dem Song, wenn ich das okay, richtig verstanden habe. Aber
non
ein richtig.
Mi avete fatto niente. Genau. Ihr habt mir nichts gemacht. Vielleicht, ihr habt mir nichts getan.
Ja, ich weiß es nicht genau, aber es sind auf jeden Fall zwei Männer gewesen, die das zusammen gesungen haben. Sehr, sehr schnell und mit Power. Und ja, war ein ganz toller Song. Fand ich richtig gut.
Interessant. Ich habe das Buch erst vor 2 Tagen zu Ende gelesen. Und ich habe auch reingehört in seine Musik. Ich habe mir, muss ich aber jetzt sagen, den ESC-Song von damals habe ich noch nicht angehört.
Ja, musst du machen. Ist ein guter.
Und du hast ihn echt mit deinem Sohn im Auto gehört, das finde ich so lustig.
Ja, ich mochte das. Also wir suchen uns immer dann so 1, 2 Songs aus vom ESC, die wir gut finden und tun die auf eine Playlist. Und da war der dabei in dem Jahr 2018. 2017? 2018, egal. Irgendwann mal dann.
Große Familiensage auf jeden Fall.
Schön. Sag nochmal, wie es heißt.
Morgen und für immer. Mhm. Und zwar der Großvater, der irgendwann stirbt, klar, ich meine, wir reden von 40 Jahren und er ist schon am Anfang Großvater und der liegt da mehr oder weniger im Sterben und bittet dann den kleinen Jungen nochmal zu spielen, den Kajan, auf dem Klavier für ihn. Und dann sagt er, Opa, das geht nicht, denn das Klavier wurde zerstört.
Okay.
Und er sagt, Cornelius wird es aber reparieren und dann spiele ich für dich und ich schwöre es, morgen spiele ich für dich, morgen. Oh. Und dann fängt er an zu weinen. Der Alte lächelt ihn einfach nur an und dann sprach er seine letzten Worte und sagte dann, morgen und für immer. Das ist der Titel.
Traurig.
Genau. Und da taucht zum allerersten Mal dieser Satz, morgen und für immer, auf.
Verstehe. Wunderbar.
Herrlich.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute mal jemanden kennenlernen darf, den du schon kennst, Christian. Und zwar Flix ist bei uns, der sehr flink mit dem Zeichenstift umgehen kann, ganz im Gegensatz zu mir. Ich bewundere das immer sehr, wenn jemand irgendwie schafft, dass der Hund anders aussieht als die Katze, die man selber gezeichnet hat. Herzlich willkommen, Flix.
Hallo, hi.
Wobei, mich hat auch sehr beruhigt, Flix, du hast mir vor einiger Zeit nämlich mal erzählt, dass du, wie war das mit Autos? Autos konntest du auch nicht so gut machen,
Autos
oder?
Ist schwierig, also gerade wenn es so bestimmte Marken sein sollen. Ja, diese, vor allem moderne Autos werden ja immer runder, weißt du so. Und dann musst du genau diese Eierform treffen. Das ist schwer. Pferde sind auch schwer und Meerschweinchen auch schwer.
Also du siehst, Larissa, das auch einer wie Flix, der wirklich einer unserer renommiertesten Comiczeichner in Deutschland ist, hat mit gewissen Formen oder auch Wesen dann Probleme. Ja, bei Flix wissen wir, vor ein paar Jahren durfte er als erster nicht-frankophoner Künstler ein Spirou-Album veröffentlichen. Ja, legendär, aus Frankreich oder aus Belgien kommt. Der kommt aus Belgien eher, ne?
Spirou aus Belgien eher. Würde man sagen.
Bin aus Belgien. Spirou in Berlin. Dann durftest du auch vor einiger Zeit mit dem Humboldt-Tier ein Marsupilami. Ey, ich werde es mein Leben lang nicht mehr hinbekommen. Hattest du auch mal Probleme am Anfang damit? Marsupilami?
Geht. Nee, okay. Irgendwie nicht. Also, aber es ist weit verbreitet. Es ist
ein Marsupilami-Abenteuer. Das ist ja auch eine Figur gewesen aus der Spirou und Fantasio-Reihe. Auch so ein wirklich ein Klassiker, vergleichbar mit Tim und Struppi oder auch Asterix, ne? Bei denen. So, und jetzt hast du gerade ein Kinderbuch geschrieben und gezeichnet.
Ja, das war mal dran. Also, ich habe ja selber eine Tochter und wenn man dann so abends vorliest, ein Buch und noch ein Buch, dann merkt man ja so recht schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und meine kleine Tochter hat jetzt vor einer Weile lesen gelernt und da waren natürlich so ABC-Bücher total angesagt, die wir gerne gelesen haben, die aber, ich sag mal, gegen Ende so ein bisschen abflauen. Ja, also so ab, die meisten enden irgendwie mit Xylophon, Yeti, Zebra. Ja, so, damit endet das. Und das ist ja nicht das erquicklichste Ende von den ganzen Sachen. Und wir dachten irgendwie, das müsste doch besser gehen. Wir können das doch mal anders machen. Und dann kam ich mit meiner Tochter gemeinsam auf die Idee, dass wir das ABC rumdrehen. Wir fangen also hinten an mit dem Z, dem Y und dem X, packen das zusammen als Zyx, haben damit die Hauptfigur und können alle wunderbaren Buchstaben damit bereisen.
Wie sieht denn diese Hauptfigur aus?
Na, das ist so ein orangenes Rüsseltapir-ähnliches Wesen mit einem kleinen Schlafanzug an.
Okay.
Denn das Zyx soll natürlich schlafen gehen und hat überhaupt gar keinen Bock darauf und stiehlt sich deswegen ein bisschen davon in eine sehr turbulente Traumwelt.
Eben, dieses Zyx erlebt Abenteuer bis hin zu Piraten und Lebensgefahr. Hey. Und das soll zum Einschlafen geeignet sein?
Ja, im Zweifelsfall, wenn es so aufregend ist, fallen Kinder ja so in eine Art Koma und das ist ja auch okay.
Schockstarre.
Hauptsache am Ende ist Ruhe. Naja, es ist tatsächlich nicht ganz so behäbig wie manche anderen Einschlafgeschichten, aber ich glaube, gerade das mögen die. Also meine Tochter sagte, Papa, schreib doch mal eine Geschichte, wo alles drin ist, was Kinder mögen. Ich sage, was mögen Kinder denn alles? Na, das weißt du doch, du kennst mich doch. Und dann habe ich eben alles reingeschrieben, was sie so mag. Von Spaghetti über Eiscreme und Piraten und Drachen und Zirkus und Musik und alles.
Das muss ja jetzt die stolzeste Tochter der Welt sein, oder? Ich stelle mir das total cool vor, wenn der Papa dann so auf Befehl praktisch das Buch schreibt, das man immer schon mal haben wollte.
Also ich glaube, sie hat, als wir es dann ausgepackt haben, also als es dann wirklich fertig war, aus der Druckerei kam und wir es ausgepackt haben, dann hat sie mir das einmal vorgelesen und konnte wirklich nicht glauben, dass es das jetzt wirklich gibt und dass das auch aussieht wie ein Buch im Laden. Also so wie die anderen auch. Das, also die hat es zwar alles verfolgt und so weiter, aber dieser Moment, dieser Blick, ja, diese großen Augen, das werde ich nicht vergessen.
Schön.
Du hast ja sehr flott auch gereimt. Das ist ja auch ein wichtiger Teil. Nicht nur diese Zeichnung,
ja,
aber auch das Gereimte. Gib uns doch mal kurz hier ein, zwei. Du hast das Buch wahrscheinlich vor dir. Nein.
Warte.
Jetzt läuft er davon.
Gerade. Ja, denn ich hab's ja, hast du es durchgelesen, Larissa?
Nein, noch nicht.
Ach, nee. Nicht, okay. Weil man konnte es lesen, es ist ja nicht so... Endlich lang. Ich habe es mir in Ruhe durchgelesen und fand es aber auch sehr schön, wie du gereimt hast.
Pass auf, so geht's los. Als das Zyx am Waschbecken stand und Abmarsch ins Bett ganz fürchterlich fand, hörte man plötzlich ein Bumm. Sacht blitzte ein Licht und kurzerhand machte das Licht, dass das Zyx verschwand. Wohin? Tja, blätter mal um. Das ist die erste Seite und dann kommt man so ins Abenteuer und dann landet es eben in so einer Welt, wo lauter Türen sind, ja, öffnet die, trifft da ein Ungeheuer, wo es ihm die Schlüssel abtraf mit einem Wetttrink-Wettbewerb, wo sie dann Tee trinken und irgendwann, also trifft es ein Krokodil und also es ist,
ja, nicht so viel
es ist wirklich, genau, den Rest lest selber genau. Und ich sag mal so, entweder ihr schlaft dabei ein und dann ist gut oder ihr lest 2, 3, 4, 5 Mal und dann ist ja auch gut.
Also geeignet für alle Grundschulkinder so wieder oder Vorschule eigentlich auch schon. Für alle, die sich so mit Buchstaben beschäftigen wollen.
Also am Anfang. Ja, macht natürlich auch als Erwachsener Spaß, also zum Vorlesen. Hat auch extra genau die Länge, wenn man es vorliest, die man so am Abend braucht, dass die Kinder denken, das ist lang genug und die Eltern nicht irgendwie denken, boah, jetzt ist aber auch langsam mal genug. So, es hat so eine Vorleselänge von 10 bis 12 Minuten und das ist, glaube ich, ganz optimal.
Und wir wissen ja als Eltern, man liest Bücher nicht nur einmal vor, sondern man liest sie dann sehr, sehr oft immer wieder vor.
Wenn es so Lieblingsbücher sind, kann das schlimm werden.
Ich erinnere mich heute noch welche auswendig, glaube ich.
Ah, meine allerersten Fahrzeuge, was ich mal ausgerechnet habe, habe ich bestimmt 250 Mal meiner Tochter vorgelesen. Wahnsinn.
Ja. Zuletzt gab es ja auch von dir, und jetzt haben wir noch ein bisschen was für die Erwachsenen, eine Neuauflage deiner Held-Trilogie, sozusagen das erste, was groß rausgebracht wurde von dir. Und da geht es quasi auch um dich, um einen Felix Görmann, so wie du heißt. Und das Besondere ist, du hast diese Geschichte damals geschrieben, von Geburt bis zu deinem Tode bereits.
Ja.
Und das Ganze war die Abschlussarbeit für dein Grafikstudium.
Das ist richtig.
In Saarbrücken. Comic als Abschlussarbeit war damals total unüblich. Wie sehr musstest du dafür kämpfen?
Sehr. Also wirklich sehr. Auch mit unfairen Tricks. Denn ich habe erstmal, also mir war klar, dass ich einen Comic machen wollte, aber musste das quasi den Professoren klar machen, dass das auch die richtige Form ist. Also habe ich erstmal was anderes ausprobiert, was gar nicht funktionierte. Ja? Also habe dann irgendwie gesagt, ja, ich mache die Lebensgeschichten und alles. Und dann dachte ich, mache ich so eine große Zettelcollage. Und dann sagten die, ja, denk doch mal an den Teppich von Bayeux. Ja, so, wo dann eben so, ne, und da habe ich mich hingesetzt und angefangen, so Sticken zu lernen, um das zu machen, und konnte denen dann einfach aber auch zeigen, das ist, so ein Teppich ist in diesen 3 Monaten oder 6 Monaten, die man für die Diplomarbeit hat, das ist nicht zu schaffen. Ja? Und dann habe ich dann gesagt, das geht so nicht, ja, und muss was anderes machen. Und habe parallel dazu immer an dem Comic gearbeitet, um dann irgendwann nach der halben Zeit zu sagen, ja, aber schauen Sie doch mal, so könnte das doch aussehen. Da sagen Sie, ja, stimmt. Das ist wirklich jetzt die beste Lösung.
Ich finde diese Teppich-Story total merkwürdig. Wie kann man denn als Grafikstudent so einen Teppich machen müssen? Alleine diese Fähigkeit erstmal zu erlernen, das klingt für mich völlig absurd, der Gedanke.
Ach, Christian, Sticken, das kratzt man doch schnell drauf. Ja? Da gibt es doch Tutorials auf YouTube. Ja? Und dann stickst du da mal irgendwie 6 Monate die Nächte durch und dann ist der Teppich fertig. Puh. Nein, ich fand es auch völlig absurd und dadurch, dass dass das so eine, also was ja auch eine große Qualität dieser Kunsthochschule war, dass sie disziplinübergreifend gearbeitet hat. Also die Designer haben mit den freien Künstlern zusammengearbeitet und so. Also das hat wirklich schon den Kopf geöffnet. Das hatte auch viel Gutes, führte aber eben mitunter zu solchen absurden Situationen, wo es geholfen hat, wenn man selber wusste, was man wollte.
Larissa, möchtest du dir von Flix noch ein bisschen das Phänomen Graphic Novel, Comic erklären lassen?
Habe ich gerade überlegt, weil ich bin aber nicht sicher, ob ich dieses Fass aufmachen möchte. Denn der liebe Christian möchte mich ja schon seit Monaten konvertieren zu den Graphic Novel-Jüngern und ist immer total begeistert und bringt uns eigentlich fast in jeder Folge ein Graphic Novel mit, das er ganz toll findet und zeigt es dann auch immer. Und ich weigere mich noch ein wenig. Du bist wahrscheinlich auch Team Graphic Novel, oder?
Och, also ich sag mal, ich bin Team Comic. Graphic Novel ist ja tatsächlich nur so ein Modewort, um das Wort Comic.
Oh, man macht einen Unterschied.
Ja, ja, um zu differenzieren, denn ursprünglich Comic hat so einen komischen Klang im Deutschen. Für die Deutschen ist Comic suspekt. Dinge, die lustig sind, es scheint es auch einzugrenzen. Und eigentlich ist Comic so zu begreifen wie das Wort Film. Also es kann auch inhaltlich alles sein. Also ein Film kann ja von Paw Patrol bis zu The Irishman alles beinhalten. Und so ähnlich ist es mit Comic auch. Graphic Novel hat man sich dann ausgedacht, um ein ernsteres Publikum oder auch ein erwachseneres Publikum damit zu adressieren. Und da subsumiert man jetzt eigentlich so Geschichten drauf, die eben sich auf, ja, also die entweder biografische Themen, politische Themen, gesellschaftliche Themen irgendwie drin haben. Und ich finde, man kann Comics gut finden, man muss das gar nicht, aber es gibt Dinge, die halt nur der Comic kann.
Wie zum Beispiel?
Wir haben ja in Westeuropa eine Leserichtung von links oben nach rechts unten. Das ist so unsere Prägung. Ja, also das heißt, auch wenn wir einen Roman lesen, fangen wir oben mit dem ersten Wort an, gehen die Zeilen durch und so setzt sich die Geschichte zusammen. Beim Comic muss ich das nicht so machen. Beim Comic kann ich mir selber aussuchen, in welcher Reihenfolge ich die Bilder aneinander bringe. Und dadurch können, wenn das geschickt eingesetzt ist, unterschiedliche Dinge entstehen. Also einerseits wird es natürlich genutzt, dass wir diese Lesrichtung haben und so wirst du von Bild zu Bild geführt und springst da so ne, wie über Stein zu Stein über einen reißenden Fluss, um auf der anderen Seite anzukommen. Das ist cool, aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten. Und wie lange du auf diesen einzelnen Stepstones, also bei den einzelnen Bildern bleibst, das liegt auch nur am Leser. Beim Film bist du dem Schnitt unterworfen. Du kannst nicht länger irgendwo bleiben, es sei denn, du drückst Pause. Beim Roman kannst du das schon, aber du kannst die Reihenfolge nicht verändern. Und beim Comic geht beides. Und ich glaube, wenn man darauf achtet und diese Qualität entdeckt, dann hat der Comic etwas, was die anderen Medien nicht haben. Und darum sollte man es dann lesen.
Aber warum sollte man die Reihenfolge verändern? Welchen Vorteil hat es? Fragt sich Larissa vielleicht auch.
Ja, weil du so auf einmal mit Ereignissen spielen kannst. Also was ist vorher, was ist nachher? Ja, du kannst Abzweigungen nehmen. Also es gibt Geschichten, die dann einmal so rum, also von oben nach unten gelesen, eine andere Geschichte ergeben als von links nach rechts und so. Du kannst springen. Es gibt Comics, die arbeiten mit Löcher in den Seiten, sodass du in die Zukunft gucken kannst. Ja?
Cool.
Und solche Dinge. Und das ist wirklich toll, das zu suchen und zu entdecken.
Okay.
Und wenn du das mal anschauen möchtest, könnte ich dir zum einen die Comic-Reihe Imbattable, also unschlagbar, auf Deutsch empfehlen, erschienen im Carlsen Verlag, wo es eben um einen Superhelden geht, der genau mit diesem Medium spielt und eben über die Pendelgrenzen springen kann. Oder, wenn es dich weniger, also wenn du weniger Comic und weniger Superhelden haben möchtest, würde ich dir den Band Schöne Töchter von dem Comiczeichner Flix empfehlen. Ein Band, wo es eigentlich um Liebesgeschichten geht. Jede ist eine Seite lang, quadratisches Format. Und auch da spiele ich sehr viel mit diesem Seitenlayout, wo Geschichten eben verschiedene Richtungen und eben die Liebe auch verschiedene Ausgänge nehmen kann. Und vielleicht könnte dich das interessieren.
Siehst du, Christian, jetzt habe ich Lust auf Comics und nicht auf Graphic Novels. Edge by Edge. Vielen Dank.
Der Flix kann das halt auch viel besser erklären als ich, verstehst du? Es braucht ja einfach ein Fachmann.
Aber Flix, jetzt sind wir natürlich gespannt. Hast du uns denn als Buchtipp auch einen Comic mitgebracht?
Nee,
ja,
habe ich nicht. Ich habe mitgebracht von Judith Holofernes die Träume anderer Leute. Denn Judith Holofernes, die wir kennen als Sängerin der ehemaligen Band Wir sind Helden, auch von ihren Soloprojekten, die sie danach gemacht hat, Soloalben, die sie aufgenommen hat, hat ein Buch geschrieben über ihre Musikkarriere und über das Ende davon, beziehungsweise den Ausstieg aus dem großen Erfolg, aus der Maschinerie und was es mit ihr gemacht hat. Denn wir kennen das, also meisten Geschichten über Künstler sind Erfolgsgeschichten, die auf einen großen Höhepunkt hinarbeiten. Was aber danach passiert, beziehungsweise was es bedeutet, mit jungen Jahren Erfolg zu haben und den verwalten zu müssen, damit umgehen zu müssen, das wissen wir oft nicht. Und uns kommt es so glitzernd und groß vor. Und sie beschreibt hier, was das bedeutet. Wie man aufhört, ja, weil man merkt, es tut einem körperlich nicht gut. Weil man merkt, meine Kunst soll in eine andere Richtung gehen. Meine Seele verträgt die Maschinerie nicht, verträgt den Kapitalismus nicht. Und wie sie damit hadert, wie sie versucht, in kleinen Schritten weniger zu machen und irgendwann merkt, so funktioniert es nicht. Wie sie krank wird darüber und immer wieder auf der Suche ist, damit umzugehen und zu gucken, wo gehöre ich hin? Hab ich als Künstler eine Pflicht, wenn ich in der Lage bin, Hits zu schreiben, auch welche zu schreiben? Oder darf ich auch andere Dinge machen? Wie schräg darf ich sein? Wie eigen darf ich sein? Und das beschreibt sie so wunderbar und bezaubernd, also dass ich dieses Buch allen, die entweder selber in dieser kreativen Welt unterwegs sind, ans Herz legen möchte, oder eben allen, die sich das gar nicht vorstellen können, was Kreativität bedeutet und der Umgang damit als Leben. Das ist toll. Gleichzeitig ist es super witzig. Also sie hat Humor, sie hat eine tolle Art zu schreiben. Und das ist so ein Buch, was mir sehr den Kopf geöffnet hat, auch sehr über meine eigene Arbeit nachzudenken. Also nun bin ich nicht in die Verlegenheit gekommen in meinem Leben, bei Rock am Ring vor 30.000 Leuten aufzutreten, zum Glück.
Oder auch nur zu zeichnen.
Oder auch nur zu zeichnen, genau das. Aber für meinen Bereich bin ich auch in so ein Erfolgsding reingekommen. Also wie du sagtest, so ein Spirou-Band zu zeichnen, der europaweit Aufmerksamkeit bekommt und sich dann zu fragen, ja, was kommt denn jetzt noch? Wie mache ich denn weiter? Ja, muss ich das machen oder muss ich was anderes machen? Und diesen Mut, zu sich selber zu stehen und dem nachzuspüren, das ernst zu nehmen, das steckt alles in diesem Buch drin. Und ich habe es in Vorbereitung auf diese Sendung jetzt gestern nochmal gelesen. Ich wollte nur reinlesen. Und hab's dann nochmal in einem Rutsch durchgelesen. Also
Wahnsinn.
Wirklich? Es ist wirklich toll. Es ist wirklich, wirklich toll.
Es ist witzigerweise eines meiner Lieblingsbücher aus den letzten Jahren. Ich finde das Buch sensationell geschrieben. Und ich habe aber auch wirklich Mitleid mit ihr gehabt.
Ja.
Weil die so gelitten hat, weil die so krank wurde. Ihr ganzer Körper war ja eine einzige Baustelle.
Ja.
Und trotzdem musste sie sich auf die Bühne schleppen aufgrund der Erwartung und wollte nie die Musik machen, die Plattenbosse eigentlich machen wollten, wollte immer ihr eigenes Ding machen und nicht dieses auch dann leicht kommerzielle, die ist ja auch gerne mal schräg, ne?
ja schon,
aber ich habe echt gelitten mit der und es ist nicht schön, ein Popstar zu sein, das muss man auch ganz klar festhalten.
Nein, also das dachte ich auch nochmal, was ein Glück, als Comiczeichner nicht gesichtsbekannt zu sein. So, die Leute kennen die Figuren und das ist in Ordnung, aber man selber wird nicht angeguckt. Und wenn sie beschreibt, wie sie auf jeder Party, in jedem Einkaufszentrum reingeht und gesehen wird, angeguckt wird, ja, also im Grunde dieses Private nicht mehr hat und dann gleichzeitig den inneren Wunsch oder den inneren Auftrag zu allen auch nett zu sein und freundlich zu sein, ja, also mit ihnen gut umzugehen, also eigentlich den anderen das angedeihen zu lassen, was sie sich für sich wünscht, ja, aber in was für Konflikte das einen führt, Wahnsinn.
Total
und da spannend. Noch Mutter zu sein und Kinder großzuziehen.
Tourbus mit zwei kleinen Kindern.
Irre. Ich bin dir total dankbar für diesen Tipp, weil dieses Buch steht schon sehr lange auf meiner Wunschliste, auf meiner sehr langen Wunschliste im Kiwi Verlag erschienen. Und ich habe jetzt aber gesehen, seit März gibt es das als Taschenbuch. Also wird es jetzt bei mir wieder hochrutschen, genau, auf meiner Liste. Und vielleicht nehme ich es einfach in den Urlaub mit. Das klingt wirklich sehr gut.
Also und ich kann gerade aus eigener Erfahrung bestätigen, man kann es quasi in einem Tag durchlesen.
Ja, das also, schaffe ich nicht. Das hat über 400 Seiten. Ich weiß nicht, wie schnell du liest, aber das schaffe ich nicht.
Es flutscht, es flutscht. Es ist wirklich toll.
Okay.
Und das Lustige ist, Flix, du weißt, sie erzählt ja in diesem Buch auch von einer Wohnung, die sie bei sich in der Nähe in Neukölln anmietet, ja, in die sie dann immer rübergeht, wo sie sich einrichtet und wo sie einfach mal alleine sein kann und weg von Kindern und so. Und als ich neulich, also was heißt neulich, vor 2 Jahren, meine Freundin Silvi in Berlin besuche, sagt sie, ja, unten ist ja die Wohnung, unten ist ja die Judith Holofernes mit ihrem kleinen Büro.
Die wohnt genau in dem gleichen Haus,
weißt du, toll,
von dem sie da geschrieben hat. Das war wirklich, nein, ich sagte, ich habe das Buch von der Judith gelesen und die hat irgendwo in Neukölln, hat die sich so eine kleine Wohnung eingerichtet. Dann sagte sie, ja, und zwar bei uns im Erdgeschoss. So war das nämlich.
Und was man auch sagen muss, das finde ich auch wiederum ganz toll, die Frau ist Comic-Fan. Also die ist begeisterte Comicleserin, das kommt auch an ein paar Stellen in dem Buch mal raus. Und Loisel, also der französische Zeichner Régis Loisel, der eine wunderbare Peter Pan-Adaption gemacht hat, das ist ihr Lieblingszeichner. Und wenn man das weiß und gerade auch diese kleine Tinkerbell, also diese Elfe, die in Peter Pan vorkommt, wenn man die sieht, wie Loisel die gezeichnet hat, sieht man die Verbindung zu ihr. Also, dass sie das gut findet, ist sehr nachvollziehbar. Das macht sie sympathisch.
Wunderbar. Also ich werde mir auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Buch mit in Urlaub nehmen und dann von diesem Flix, den du vorhin erwähnt hast, dieses schöne Töchter, das werde ich mir auch mal angucken. Das klang ganz gut für mich. Ja,
schau
vielen
da mal
Dank für
rein.
Den Tipp. Ja, mache ich.
Und das Zyx übrigens, dieses Kinderbuch, hast du auch in einer Nacht durchgelesen, Larissa?
Das ist mir, glaube ich, zu spannend.
Ja, dann kann ich das nicht empfehlen. Dann würde ich die Finger davon lassen.
Flix, hör mal, danke dir für heute.
Sehr, sehr gerne.
Und wir winken nach Berlin.
Ach, großartig. Vielen Dank. Ich mag euren Podcast sehr.
Macht
weiter so.
Das freut uns. Dankeschön. Tschüss.
Bis dann.
Ich habe jetzt wirklich Lust bekommen auf Comics. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich bei Graphic Novels oder bei Comics eben, also zum Glück hat er jetzt den Tipp gegeben, weil ich würde wirklich mir diese schöne Töchter mal besorgen. Aber, und das andere, was hat er noch erwähnt? Warte.
Das war Unschlagbar, hieß das, kenne ich
ja,
auch
genau.
Nicht, sagt mir auch noch nichts.
Genau.
Unschlagbar, das hat aber ein bisschen mehr Zukunft und so.
Verlinke ich auch beides natürlich auf liesunddas.com, dann könnt ihr das nachgucken. Ja. Vor allem natürlich bei Comics kommt es ja auch sehr darauf an, ob einem einfach der Stil gefällt, finde ich. Also es muss natürlich auch so gezeichnet sein, dass man das gerne anguckt. Und insofern, ich weiß nicht, wo man anfangen soll, aber ich werde da jetzt mal starten und vielleicht lese ich dann Comics. Aber da können wir doch auch mal einen kleinen Aufruf machen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr Comic-Fans seid oder schon mal einen ganz tollen Comic oder Graphic Novel gelesen habt, kommentiert einfach unter dieser Folge, das würde mich echt interessieren, oder schreibt uns eine Mail, welche Comics ihr empfehlen könnt. Es müssen ja nicht immer nur literarische Klassiker sein, die wir hier besprechen. Also insofern,
nein,
gerne auch mal so einen Tipp.
Larissa, ich bin sehr gespannt auf deinen Tipp. Ich muss ja auch sagen, ich habe jetzt Terrafik angefangen. Das hat uns ja ein Buchhändler neulich vorgeschlagen. Habe ich angefangen jetzt das Buch. Ganz kurz als Tipp, auch wenn ich weiß, ich werde es nicht vorstellen können, weil es ja schon mal so als Tipp lief. Und ein Buch, das mir permanent begegnet, das ist Mühlensommer. Das hast du in einer der ersten Folgen vorgeschlagen.
Nö, ne? Das habe ich jetzt, glaube ich, vorletztes Mal vorgeschlagen.
Ach wirklich? War das erst vorletztes Mal?
Das ist noch nicht lang her. Nee. Ja.
Bist du sicher, das ist vorletztes Mal?
Ja,
okay, Mühlensommer. Begegnet mir andauernd. Hier liegt es da oder da schreibt
das
wieder jemand
über
dieses Buch.
Das ist ein Zeichen, du musst es lesen, trotz des Brotes.
Ja, total. So, also offensichtlich ein richtig guter Tipp. Was hast du heute dabei?
Heute habe ich dabei, du hast es sehr richtig schon eingeschätzt, es ist Windstärke 17 von Caroline Wahl.
Ach so.
Also kurzer Rückblick auf den Vorgängerroman 22 Bahnen, der letztes Jahr als Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Und kleiner Tipp an der Stelle, guckt mal in die Liste, die der Gewinner der letzten Jahre von diesem Preis, die sind alle toll. Also die Bücher könnt ihr alle wirklich lesen und es werden keine Enttäuschungen dabei sein. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Bücher. Und zwar ging es damals bei 22 Bahnen um Tilda und ihre kleine Schwester Ida und deren alkoholkranke Mutter. Also die drei haben zusammengelebt, ohne Vater. Und schlichtweg ging es darum, wie man es überlebt, eine alkoholkranke Mutter zu haben. Ja? Jetzt sind einige Jahre vergangen, also es ist wirklich ein Fortsetzungsroman. Und im Mittelpunkt der Geschichte steht diesmal Ida, also die kleine Schwester. Die Mutter ist mittlerweile tot und Ida muss ihren Weg gehen. Und das ist bei so viel Gepäck gar nicht einfach. Und wie auch im ersten Buch spielt das Wasser eine große Rolle. Caroline Wahl schreibt, jedes Mal, wenn ich ins Meer schwimme, gebe ich ihm die Möglichkeit, mich mitzureißen, mich zu töten, und es tut es nicht. Das rechne ich ihm hoch an. Dass es bei jedem Wetter so wunderschön vor mir liegt, manchmal wild tanzt und mich trotz meiner scheinbaren Respektlosigkeit nicht töten will. Ganz selten habe ich das Gefühl, und das ist das schönste Gefühl, dass es mich auch ein bisschen als Teil von sich akzeptiert. Vielleicht denkt es manchmal, denke ich, dass ich ein Fisch bin oder eine Meerjungfrau. Das Buch ist in der Ich-Form geschrieben, aus Sicht von Ida, einer gerade volljährig gewordenen jungen Frau. Und der Stil ist sehr schnörkellos, aber wie ich finde, halt sehr authentisch. Also es liest sich eher wie so ein Tagebuch. Also ein Beispiel dafür ist, Mandy nimmt mit ihrer kalten, schmalen Hand meine schwitzende Hand, während sie mich von unten nach oben mustert. Mandy Doppelpunkt, hallo Ida, ich bin Mandy. Ich weiche ihrem harten Blick aus, nicke Jasper zu, hi Jasper. Jasper Doppelpunkt, hi Ida. Ein leichtes Lächeln, das ich versuche zu erwidern. Daraufhin gezwungener Smalltalk inklusive dröhnender Schweigepausen, Scheißwetter, schöner Mantel, Schweigen, wie läuft die Arbeit, Morgensturm. Aber dann gibt's auch wieder sehr schöne Sätze, zum Beispiel den hier, den fand ich wirklich sehr nett. Knut lächelt und ich freue mich darüber, weil Lächeln ein sehr seltenes Knut-Phänomen ist. Da kann man sich diesen Knut, so einen alten Kauz, richtig gut vorstellen, finde ich. Es ist also bis auf ein paar Ausnahmen nicht die Sprache, die mich umhaut. Ich habe wenig angestrichen, aber ich würde sagen, es ist ein solider Page-Turner. Man möchte immer wissen, wie es weitergeht, was Ida noch erlebt, ob sie sich verliebt, ob sie ein neues Zuhause findet und so weiter. Und ich persönlich finde, es kann nicht ganz an 22 Bahnen anknüpfen, weil die Geschichte einfach nicht so speziell ist, sondern es ist eher, finde ich, eine Coming-of-Age-Story, wie du auch schon vorhin vermutet hast. Ja. Also dieses Mädchen wird halt einfach, findet ihren eigenen Weg oder sucht ihren eigenen Weg. Aber man mag halt einfach die Charaktere und ich fände es echt toll, wenn der Verlag und die Autorin sagen würden, ab jetzt gibt's jedes Jahr ein Buch mit diesen Menschen. Also so ein bisschen wie die Stadtgeschichten damals. Ja, ja. Dann könnten wir mit ihnen mitwachsen, weil Caroline Wahl ist ja auch eine sehr junge Autorin. Das heißt, sie ist 95 geboren. Also die könnte ruhig jetzt mit diesen Figuren älter werden und die mitnehmen. Das fände ich total interessant. Das wäre auch ein interessanter Versuch, finde ich.
Mega Idee.
Ich würde es auf jeden Fall lesen. Das wäre halt wie, weißt du, wie bei irgendwelchen Netflix-Serien, wo du immer auf die nächste Staffel wartest und weißt, aha, nächstes Jahr kommt wieder eine neue Staffel. Wenn nicht, wenn die das nicht machen, der Verlag und die Autorin, bin ich aber dennoch gespannt, was von ihr noch so kommen wird. Denn wie gesagt, sie ist noch sehr jung. Sie kann auf jeden Fall richtig gut schreiben. Und ich bin sehr, sehr gespannt eben, was noch so von ihr zu erwarten ist. Also ob sie noch andere Geschichten in sich trägt oder ob das eben die eine große Geschichte war, die sie raustragen musste in die Welt von diesen beiden Mädchen und ihrer alkoholkranken Mutter und jetzt die Fortsetzung. Ich will eben auch nicht zu viel verraten, worum es in dem Buch wirklich geht. Einfach nur, sie fährt auf eine Insel weit weg und er lernt dort Menschen kennen. Ja, ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Caroline Wahl, Windstärke 17, der Fortsetzungsroman von 22 Bahnen.
Ich hatte ja ein bisschen Probleme bei 22 Bahnen. Mich hat es ja nicht gepackt.
Ich weiß.
Hab's dann aufgehört?
Ja.
Ja. Ja, schade eigentlich.
Ach du.
Aber weißt du, wenn die aufs Einmal, wenn dir dann doch noch gefallen hätte. Naja.
Muss ach, herrlich. Ja, genau. Ist bei uns übrigens so ein Generationending geworden. Meine Mutter hat es gelesen, mein Sohn hat es gelesen, ich habe es gelesen. Also alle drei Generationen konnten da lustigerweise was damit anfangen mit 22 Bahnen. Das toll. Hat für jeden irgendwas parat gehabt. Das fand ich auch interessant, weil das funktioniert auch nicht immer, dass jeder sich irgendwie reinversetzen kann oder irgendwas daran findet, was ihn anspricht.
Ja, ach toll.
Genau. Wir haben wieder einen Buchhändler angerufen, der uns unbedingt einen ganz tollen Buchtipp geben soll. Und wir haben wieder jemanden, einen Wiederholungstäter genommen. Und zwar ist das Matze Meyer aus Weißenburg. Hallo, herzlich willkommen, Matze.
Hallo, grüß euch.
Und das Lustige ist, ich habe gerade eben erst erzählt, dass mir dieses Buch Mühlensommer, was Larissa vor einigen Wochen vorgestellt hat, permanent begegnet. Und jetzt fällt mir gerade ein, in diesem Fall noch ein weiteres Mal, denn ihr hattet neulich eine große Premierenfeier bei euch, Matze.
Ja, also ist es. Die liebe Martina Bogdan ist ja aus unserer Ecke und den Hof, die Mühle, die sie da beschreibt in ihrem Buch, ist die schöne Mäusleinsmühle hier ganz in der Nähe. Und also wir waren seit 2021, glaube ich, so ein bisschen Begleiter dieses Romans, der ja ganz kurios entstanden ist und durften da auch schon die ersten Sachen lesen und dann war irgendwie klar, nachdem es dann wirklich geklappt hat beim Kiwi-Verlag, dass wir eine Premierenparty machen. Und zwar bei uns in der Buchhandlung. Und das war echt toll mit 250 Leuten, Leserinnen und Lesern und vielen Leuten vom Kiwi-Verlag, ihren Freunden und Freundinnen aus der ganzen Republik. Das war ein rauschendes
Fest. Ach, wie schön.
Ja, aber und T.S. Ullmann war vor allem dabei. Warum T.S. Ullmann, Musiker und Autor? Ja,
ja, genau. T.S. Ullmann hat das ja quasi verbrochen, das Buch. Nein, er hat sie motiviert, erstmal, weil sie so lustige Geschichten erzählen kann, auf die Bühne zu gehen. Dann sagt sie, nee, nee, auf die Bühne gehe ich nicht. Dann schreib ein Buch, hat er gesagt. Und das hat sie sich dann tatsächlich zu Herzen genommen und hat dann die ersten Schreibversuche dem lieben T.S. Ullmann geschickt. Und was macht der? Der hat es dann sofort weiter an den Verlag geleitet, an seinen Verlag. Er hat ja Sophia, der Tod und ich, vor ein paar Jahren geschrieben, da hatten wir auch eine schöne Veranstaltung mit ihm, sehr lustig. Und ja, so ist das dann gelaufen. Und dann hat sie einen Anruf vom Kiwi-Verlag bekommen, von Mona Lang, der Lektorin, und hat gesagt, du musst unbedingt schreiben, weiterschreiben, weiterschreiben. Und jetzt ist es da. Also wir begleiten das schon lange und haben gesagt, gut, wir feiern dich, dein Buch, deine Neuerscheinung. Und es ist ja auch wirklich ein traumhaft schönes Buch geworden. Wir verkaufen sehr viel und Martina ist viel auf Lesereise und ihre Lesungen sind echt toll. Also wer da Möglichkeit hat, unbedingt besuchen.
Ich fand übrigens sehr nett, bei Instagram folge ich der Martina Bogdan und dann hat man gesehen, dass die so Pakete verschickt haben mit dem Buch an verschiedene Leute und da haben sie dann ein frisch gebackenes Holzofenbrot mit dazugelegt. Das fand ich sehr, sehr nett.
Ja. Es gab natürlich an der Premierenparty was zu essen. Naja, ist ja klar,
sicher.
Ne? Brote von der Mäusleinsmühle.
Mäusleinsmühle genau. Ist ja sowieso der gigantischste Name, oder? Wie, wie schön.
Zauberhaft, ne? Hat nichts mit Mäusen zu tun, ne?
Also, ja, die will man in der Mühle nicht haben, genau.
Aber die heißt im Buch anders, ne? Im Buch heißt die wie?
Birkenmühle, glaube ich, oder?
Birkenmühle. Na gut, es liegt bei dir im Buchladen irgendwo eigentlich gleich vorne am Stapel vorne, ne?
Haben wir so viel verkauft, so viel gelesen.
Schon. Egal.
Aber egal. Also es ist ja eine Geschichte übers wieder zurückkommen, zu überlegen, wo man herkommt und wie wichtig doch Heimat, Familie und dergleichen ist. Also das ist, und es ist ein heiliger Platz, ne? Also das ist tatsächlich so. Und es gibt wirklich leckerstes Brot. Und gut, deswegen habe ich, glaube ich, vielleicht auch mit meinem Buchtipp auch so einen heiligen Platz inhaltlich gewählt, ne?
Jetzt sind wir gespannt. Letztes Mal hast du uns Koller mitgebracht, wenn ich mich recht erinnere.
Genau,
und
genau.
Diesmal, was hast du diesmal für uns dabei?
Ja, ich habe den Daniel Mason, würde ich vielen Leserinnen und Lesern anbieten, dass sie sich da drauf einlassen. Oben in den Wäldern heißt das. Und Daniel Mason, ich weiß nicht, vielleicht haben die ein oder anderen den Wintersoldat gelesen oder den Klavierstimme ihrer Majestät. Also das waren schon tolle Bücher. Ist ein amerikanischer Autor, studierter Biologe, glaube ich. Wie gesagt, er hat jetzt im Februar, glaube ich, ist es erschienen, genau beim Beck Verlag, eine ganz, ja, eine literarische Besonderheit sozusagen herausgebracht. Es ist eine Mischung aus Nature Writing, es ist ein sprachmächtiges Geschichtsbuch, das über fast 300 Jahre sich zieht, und es ist auch gespickt mit so vermeintlich authentischen Berichten und Briefen und Gedichten und Zeitungsartikeln. Die Ausgangsposition ist, wie es auf dem Cover auch so ganz toll gezeigt ist, ein Haus in den Wäldern von Massachusetts. Und die Idee, jetzt mal ein Objekt in den Mittelpunkt einer Geschichte zu stellen, ist zwar nicht neu, aber so wie es Daniel Mason hier gemacht hat, ist es ganz grandios. Das Haus als Lebensmittelpunkt, als Rückzugsort und Heimat ist ja was ganz Wichtiges. Das ist ein ganz wichtiges Fundament im Leben. Und die meisten Häuser, das kennt ihr, also alte Häuser haben ja ihre Geschichte, das spürt man ja sofort, ne? Also, und sie haben eine oft ältere Geschichte als ihre Bewohner. Wir sind ja da alle immer nur so eine Zeit lang drin. Genauso wie jetzt hier in diesem Roman, er lässt quasi Bewohner für Bewohner dort einziehen und ja, ihre Schicksale dort erleben. Alles hängt schon miteinander zusammen und wird ein großes Ganzes.
Das ist aber eine Hütte, also das ist jetzt kein großes Haus, oder? Es ist eine Hütte mit einem Raum, oder wie sieht es
also
aus?
Also am Anfang, es geht los, okay, quasi mit einem jungen Paar, das auf der Flucht ist, ungefähr Kolonialzeit. Eine junge Frau soll verheiratet werden mit einem viel älteren Mann und ein junger englischer Aufwiegler, der wird auch gesucht. Die fliehen und dort bauen sie sich ihre Hütte. Nur der Mann stirbt früh und sie wird dann dank ihrer indianischen Nachbarn zu einer Art ja, Kräuterfrau. Die nächsten, die dort einziehen, das ist eigentlich auch meine Lieblingsgeschichte und auch ganz wichtig für das Buch, ist ein Major, der verwundet aus den Kolonialkriegen sich zurückzieht und mit seinen Zwillingstöchtern Mary und Alice diesen Platz entdeckt und dort bauen die eine große Apfelplantage an. Und der Apfel zieht sich immer wieder auch durch dieses ganze Buch und hat mit bei allen Bewohnern, die auch noch danach kommen, immer eine große Bedeutung.
Schön. Ich finde das ja eine gute Idee. Also mir kommt auch oft der Gedanke, wenn ich in sehr alten Häusern bin. Ich war letztens in einem sehr alten Hotel und habe mir dann auch gedacht, wie viele Menschen wohl schon in diesem Haus auf die eine oder andere Art gelebt haben und was das Haus so gesehen haben könnte, sozusagen, wenn es Augen hätte. Ja, das ist schön.
Und so zieht einer nach dem anderen ein, einer nach dem anderen ein, bis in die Jetztzeit. Und das ist so irre, diese Fülle an Erzählformen, das ist echt ein absoluter Lesetipp. Ja, es ist so, wie soll ich sagen, also zwischen Annie Proulx, das grüne Akkordeon und naja, Thoreau, Walden, ne? Ja. Das so eine Mischung ist das, also wirklich, wirklich toll.
Oben in den Bergen heißt es, ne?
So ist es.
Und der Daniel Autor Mason. Ist Daniel Mason. Matze Meyer, hör mal, danke für deinen Tipp heute hier.
Ja, sehr, sehr gerne.
Schöne Grüße viel nach Spaß Weißenburg.
Ach, danke.
Bis die Tage wieder.
Irgendwann
genau,
mal wieder.
Bis dann. Genau. Tschüss, Matze.
Wir lesen uns wieder über den Weg.
Jo.
Wir lesen einander wieder über den Weg bald.
Genau. Also.
Tschüssi, Matze.
Adieu.
Tschüss. Ciao.
Oh, adieu ist schön.
Adieu. Adieu, mon amour.
Oder ade.
Noch ein Satz.
Ich habe einen schönen Satz wieder dabei. Du auch?
Du, ich war diesmal total fleißig und habe mir von meinen Kindle-Notizen die Sachen einfach runtergezogen. Und Jetzt habe ich ganz viele in einer Datei drin stehen. Jetzt habe ich immer einen Satz.
Dann bin ich auf deinen gespannt.
Gilt das aber auch, wenn viele Sätze aus einem Buch sind?
Naja, du weißt doch, wie man es macht. Man nimmt diesen einen Satz. Ach so, du meinst jedes Mal wieder.
Ja, nee, das geht nicht.
Nein, das gilt dann, glaube ich, nicht. Ich glaube, es muss jedes Mal ein neues Buch sein.
Ja, gut,
außer nach 4 Wochen habe ich vielleicht vergessen, welches Buch das war, dann kannst du das wieder nehmen.
Okay, das ist
eine gute idealerweise Taktik, also. Natürlich immer aus einem neuen Buch, weil das immer auch wieder, ein Satz öffnet ja jedes Mal wieder so ein ganzes Universum.
Ja,
ne?
Stimmt. Okay,
aber also was ist deine Bücher heute?
Meiner ist, ihr Deutschen lebt in der Straße, seid ganz mit eurem Haus verwachsen, zieht die Vorhänge zu, verbergt euch im Hof wie ein Fuchs in seiner Höhle. Wir Rumänen jedoch leben auf der Straße, für jeden sichtbar, ansprechbar.
Moment, die machen einen Unterschied zwischen in der Straße und auf der Straße.
Mhm.
Ah, okay, interessant. Ich habe gerade erst gedacht, als du den Anfang gelesen hattest, wir Deutsche leben doch nicht in meinem Kopf auf der Straße. Im Gegenteil.
In der Straße, genau.
Wir in der Straße
in
und
Häusern.
Auf der Straße. Schöner Satz.
Das ist aus Lichtungen von Iris Wolf, was ich hier schon vorgestellt hatte.
Ja.
Und das habe ich jetzt gerade spontan ausgewählt aus dieser langen Liste, weil du ein Buch hattest aus Albanien. Und ich mich daran erinnert habe, dass Lichtungen eben hauptsächlich in Rumänien spielt. Und ich da auch gemerkt habe, dass ich so wenig über das Land weiß. Also insofern Lichtungen von Iris Wolf, auch eine Leseempfehlung. Wenn ihr es, wenn ihr mehr darüber hören wollt, hört Folge von uns. Ich weiß es nicht auswendig. Hätte ich natürlich recherchieren können.
Findet man auf der Website aber schnell, weil Lichtungen ja auch so ein Blumengestrüpp auf dem Titel hat, auf dem Cover, oder?
Und ein Vogel, genau.
Und ein Vogel auch.
Mhm,
genau.
Richtig.
Also ein bisschen wie Morgen und für immer. Ne?
Ja.
Also so ähnlich.
Ja, ist sehr ähnlich, ja, stimmt.
Es ist aus dem gleichen Verlag unter Umständen sogar. Hansablau?
Nee.
Nee, ist es nicht. Okay. Mhm. Okay.
Genau. Was ist dein schöner Satz?
Mein schöner Satz, sie fragt ihn, wann sie sich wiedersehen. Er nimmt ihre Hand, küsst ihre Fingerkuppen und sagt, gestern, heute Morgen, in 3 Jahren, hör auf zu zählen. Das ist von Hier sind Löwen. Katharina Polladian.
Oh, das will ich auch noch lesen.
Ja, es ist ein wunderschönes Buch. Das ist so die Geschichte einer Buchrestauratorin, die heißt Helen. Und die reist nach Armenien, nach Jerewan. Und ihr wird dann so eine Uraltbibel anvertraut. Und an deren Rand ist auf eine Seite gekritzelt, Chrant will nicht aufwachen. Und jetzt macht sie sich so auf die Suche und versucht, dieses Rätsel zu lösen. Und wir lernen so ein bisschen die Menschen in Armenien kennen mit ihrer Art zu denken, zu sprechen. Und da gibt es dann auch diese eine Passage, da erklärt so der eine Armenier mit dem Satz, Gott hat Armenier mit müder Hand gezeichnet. Es muss spät gewesen sein. Und es ist ein Buch mit wirklich auch einem ganz feinen Humor. Also diese Helen hat zum Beispiel selber armenische Wurzeln und das erwähnt sie auch gegenüber einem alten Armenier, woraufhin der fragt, was ist mit ihrer Nase? Und sie, was soll mit der sein? Er, zu klein für eine Armenierin.
Stimmt.
Und sie dann, es ist eine lange Geschichte, in der auch kurze Nasen vorkommen. Es wird wirklich ganz viel Herz in dieser Geschichte. Hier sind Löwen.
Jetzt musst du mir als Halbarmenierin schon ein armenisches Buch mitbringen. Das ist ja total gemein. Oh ja. Mann, das darf mein Papa nicht hören.
Hier sind Löwen.
Sehr schön.
Weißt du übrigens, woher dieser, oh Gott, das Buch ist Jahre her, dass ich es gelesen habe. Aber weißt du, woher dieser Ausdruck kommt? Und ich frage dich nur, weil du sehr viel liest und dich mit Buchstaben auskennst. Es gibt diesen lateinischen Ausdruck, Hic sunt leones. Okay. Und ich glaube, auf einer Weltkarte, auf einer Landkarte, wenn man nicht genau wusste, was da ist, dann hat man das, glaube ich, als so stellvertretenden Satz, als Platzhalter.
Lorem ipsum.
Hat man, sowas ist das, hat man das eingetragen und da stand dann immer Hic sunt leones. Also mit diesen Worten wurden zu Zeiten des Römischen Reiches die Gebiete jenseits der Grenzen bezeichnet.
Also alles jenseits vom Römischen Reich war Löwenland.
Richtig, alles außerhalb.
Aber auch bedrohlicher dann dadurch. Also du willst ja nicht in ein Land, wo lauter Löwen sind.
Aber es geht also darum, dass die staatliche Ordnungsmacht dann immer nur bis zu diesen Grenzen reichte. Nur innerhalb der Grenzen war man eben durch Gesetze geschützt. Nur da gab es ein Rechtssystem, eine Bürokratie, Soldaten, Leute, an die man sich wenden konnte, wenn einem Unrecht widerfuhr. Und außerhalb dieser Grenzen, da war halt Wildnis. Löwen. Mhm. Und deswegen haben die damals geschrieben, Hic sunt leones.
Sehr schön. Ich finde ja immer so wunderbar, diese Löwenstatuen, die du in allen Kulturen findest, die null aussehen wie Löwen. Entweder die haben Dauerwelle oder die haben irgendwie so ein ganz breites Gesicht, wo du weißt, okay, die wussten nur, Löwen sind mächtige, tolle Tiere, aber keiner wusste so genau, wie sie aussehen von den Bildhauern. Finde ich immer sehr schön. Auch diese chinesischen Löwen zum Beispiel, die vor irgendwelchen Restaurants immer stehen. Die haben auch nichts wirklich mit Löwen zu tun.
Mir fallen gerade nur zwei Löwen ein. Einmal auf dem Trafalgar Square in London. Da gibt es
ja,
vier
die
davon.
Die sehen aber sehr realistisch aus.
Die sind realistisch, okay. Ja. Einer wird immer restauriert. Und vor der New York Public Library in der 42nd Street in New York, da gibt es auch Löwenstatuen davor. Und sonst fällt mir jetzt gar keine ein. In Bayern, ich meine, du wohnst in München, da gibt es doch bestimmt irgendwie den bayerischen Löwen irgendwo.
München.
Warum eigentlich der bayerische Löwe? Woher kommt
ich
der bayerische Löwe?
Ja, das ist halt, der läuft hier überall rum. Hast noch nie einen bayerischen Löwen gesehen. Die sind dann so blau-weiß kariert und haben ein Bier in der Hand. Ja. Du, übrigens was ganz anderes. Ich hab mal nachgelesen, weil du jetzt auch gerade von Bibliothek gesprochen hast und so weiter und von alten Büchern. Und zwar wollte ich wissen, welche Bücher außer der Bibel am meisten gedruckt wurden überhaupt.
Ja.
Und habe dann eine Liste gefunden, die hat, wenn ich das richtig verstanden habe, Dennis Scheck vor 10 Jahren mal zusammengesucht. Und ich nehme mal an, in den 10 Jahren hat sich nicht so viel geändert. Und da wollte ich dir jetzt mal die Bücher, die 10, die Top 10 sozusagen der meistgedruckten Bücher außer der Bibel in Klammern und natürlich Koran und sowas. Also so ganze, so Religionswerke ausgenommen.
Mega gespannt. Okay.
Und auch Ratgeber oder, wie soll ich sagen, Dictionaries sind natürlich auch ausgenommen.
Ist da Shakespeare dabei?
Warte, lass mich gucken. Nein.
Shakespeare ist ja nicht dabei.
Nein.
Ich muss gerade überlegen, was ist der größte Bucherfolg aller Zeiten?
Ja, was denkst
du? Mann, das müsste einem doch einfallen, oder? Der größte Bucherfolg, ist es was von hier Säulen der Erde, Ken Follett? Nein, es ist nicht groß
genug, hätte ehrlich
oder?
Gesagt sogar befürchtet, dass Harry Potter mittlerweile schon drin ist.
Definitiv, aber ist auch nicht.
Nee, ist irgendwie, also zumindest
Ringe,
vor 10 Jahren noch nicht dabei gewesen.
Herr der Ringe
ist drin, ja. Genau.
Ach gut, habe ich
nichts. Also Platz 10 ist Paulo Coelho, der Alchemist.
Ah ja, natürlich, klar.
Platz 9, J.D. Salinger, der Fänger im Roggen. Das ist aber, glaube ich, hauptsächlich drin, weil das alle Schüler lesen müssen.
Ja, glaube auch.
Also das ist dann so eine Kaufverpflichtung. Platz 8, Dan Brown, Sakrileg.
Ja, okay, Dan Brown, da sind wir so in der Kategorie Säulen der Erde. Dan Brown, Sakrileg, habe ich auch gesuchtet damals, fand ich einfach wahnsinnig spannend.
Dann kommt jetzt auf Platz 7 Henry Rider Haggard mit Sie. Und da habe ich nachgegoogelt, das ist ein britischer Schriftsteller, der 1920 gestorben ist. Habe noch nie was davon gehört, ehrlich gesagt.
Nie was davon gehört.
Platz 6, C.S. Lewis, Der König von Narnia. Also auch wieder bekanntes Buch. Platz 5.
Ist das das gleiche wie die Chroniken von Narnia? Oder hat jemand darauf basierend eine neue Geschichte geschrieben?
Ah, gute Frage, das weiß ich nicht.
Okay, Der König von Narnia.
Das weiß ich nicht, vielleicht hieß... Da kann ich mich leider bei C.S. Lewis überhaupt nicht aus. Dann kommt die erste und einzige Frau in den Top 10, Agatha Christie. Und dann gab es keines mehr, heißt das Buch. Platz 5 in den meistverkauften Büchern. Seit Erfindung des Buchdrucks. Platz 4, wieder eins, das ich, von dem ich noch nie gehört hatte, von Cao Sui Chin oder so ähnlich, Der Traum der Roten Kammer. Das ist ein chinesischer Schriftsteller, 1760 gestorben.
Mega schönes Buch.
Echt, kennst du?
Oh Mann, mega schönes Buch. Nein, echt? Spaß.
Du bist so dumm. Ich hab's dir wirklich abgenommen.
Nein, dieses Buch aus dem Jahre 1760 ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Oh Mann, gemein. Platz 3, Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz, weil sie jeder schon mal jemandem geschenkt hat.
Ich finde ihn überbewertet, den kleinen Prinzen, aber vielleicht täusche ich mich auch, ich weiß nicht.
Ja, vielleicht hat man es einfach nur über.
Vielleicht habe ich keinen Zugang dazu, aber ja, okay.
Platz 2, wie du schon vermutet hast, Der Herr der Ringe.
Krass, Herr der Ringe, ja.
Und Platz 1, Charles Dickens, Die Geschichte zweier Städte.
Ach was, A Tale of Two Cities. Ja. Aber wieso... Aber warum?
Vielleicht auch Schullektüre, dachte ich. Vielleicht müssen es die ganzen Amerikaner lesen. Ich weiß
möglicherweise. Möglicherweise auch witzig. Das meistgedruckte Buch.
Aber auch so ein Durcheinander, so von Fantasy bis irgendwas von 1760 bis Krimi. Ja, einigermaßen viel Krimi, gell? Mit Dan Brown und Agatha Christie. Tolkien Fantasy, C.S. Lewis auch Fantasy. Ja, genau. Also das wollte ich dir noch sagen, weil das fand ich wirklich sehr interessant.
Mega interessant. Mega schön.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe eins dabei von Ulla Hahn heute. Aha. Kennst du Ulla Hahn?
Vom Hören her schon, aber ihre Gedichte nicht.
Vor allem, sie schreibt ja Romane auch ganz viel.
Ja.
Und ich wollte immer was von Ulla Hahn lesen. Ich habe eine Freundin von mir, die schwärmt die ganze Zeit von Ulla Hahn. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen. Und jetzt habe ich aber auch entdeckt, dass sie Gedichte schreibt. Und dieses Gedicht, das heißt wörtlich genommen, für John Donne. John Donne ist ja auch ein legendärer historischer Schriftsteller aus Großbritannien, ein Dichter. Kennst du, sagt der Name John Donne was?
Nein.
Donne? Okay, nein, ich kenne von ihm nichts. Ich weiß nur, dass der Name so ganz groß ist, aber ist wirklich lange, lange her. Warum sie das John Donne gewidmet hat, das konnte ich nicht rausfinden. Auch Menschen, die schon geschrieben haben über dieses Gedicht und es analysiert haben, hatten keinen Hinweis darauf, warum sie es John Donne gewidmet hat, beziehungsweise auf welches seiner Gedichte sich vielleicht das ihre bezieht. Es spielt auf jeden Fall sehr mit Sprache und ich finde es ganz erfrischend und ganz schön. Ich finde, es klingt ganz gut. Also, wörtlich genommen heißt es, ja? Ich herze dich, ich lunge dich, ich haute Haare, pore dich. Du baust auf mich, du dachst mich spitz, palastest mich, oasest mich. Du meersternst mich, du landest mich. Ich berg dich, tal dich, gipfel dich. Tal dich, gipfel dich. Da fehlt eigentlich ein Komma. Es gibt keine Kommas in diesem Gesicht. Ich berg dich, tal dich, gipfel dich. Du freudest mich, ich freude dich. Du sehnsuchst mich, ich sternschnupp dich. Du brüstest, hüftest, schenkelst mich. Ich zunge, zaum, ich kehlkopf dich. Ich hauch, brauch, fauch. Du füllhornst mich. Wir atmen, Amseln. Amen. Das ist aus einem Buch mit Gedichten von ihr, das heißt Widerworte. Widerworte. Okay. Da kann man lange drüber nachdenken. Sie geht halt einfach wahnsinnig kreativ damit Sprache um. Und ich erfreue mich auch an so Ausdrücken wie ich sternschnupp dich oder du sehnsuchst mich.
Schön, total schön.
Ja, also es ist natürlich schon wahnsinnig so ein bisschen verkopft jetzt auch. Ist jetzt auch nicht so richtig zugänglich, aber ich finde, es wirkt sofort, dieses Gedicht.
Ja.
Du palastest mich. Du dachst mich spitz. Also, du, vielleicht meldet sich einer von unseren Hörerinnen hier, von unserem Podcast-Hörern und kennt dieses Gedicht. Vielleicht hat sogar jemand mal in der Schule durchgegangen. Ich weiß es nicht genau. Das wäre auf jeden Fall wirklich mal ganz interessant, da etwas zu hören.
Also ich habe jetzt kurz nachgeguckt. Ulla Hahn ist 45 geboren und ist eine der bedeutendsten Lyrikerinnen der Gegenwart. Knoten in der Zunge. Ja. Und ist mit Klaus von Donani verheiratet.
Klaus von Donani ist
der SPD-Politiker, war Bundesminister für Bildung und Wirtschaft, MdB und erster Bürgermeister von Hamburg.
Ja, aber der ist ja uralt.
Der ist 28 geboren. Ja,
okay, und sie 45, dann ist sie einfach deutlich jünger. Okay, dann macht das alles Sinn. Denn ich kenne Klaus von Donani, kenne ich noch als Bürgermeister von Hamburg. Na, auf jeden Fall. Interessant, Ulla Hahn. Guck mal.
Genau. Die hat wirklich viel veröffentlicht, hat viele Preise bekommen, hat irgendwie 15 Lyrikbände rausgegeben, wenn ich das richtig sehe. Und auch eben Prosa. Genau. Also toll, super.
Muss ich auch mal mich wundert lesen. Ehrlich gesagt, dass du von der noch nichts gelesen hast.
Ja, das wundert mich ja bei so vielen. Nein,
aber einfach nur, weil du so viel liest einfach. Du liest ja noch mal tausendmal mehr als ich.
Aber ich lese gar nicht so viel deutsche Autoren, glaube ich. Ich habe sehr, sehr lange ganz viel englischsprachige Autoren gelesen. Also so von der Teenagerzeit an haben mich irgendwie so die Amerikaner, weißt du, so John Steinbeck, Fitzgerald und so. Und dann bin ich da so in diese amerikanische Literatur abgerutscht.
Okay.
Und dadurch, dass ich das auch studiert habe, amerikanische Kulturgeschichte, bin ich da irgendwie so ein bisschen drin geblieben.
Ja.
Und eben dann halt so T.C. Boyle und Paul Auster und sowas, das sind ja auch alles Amis, die ich da so gerne gelesen habe. Deswegen, ich lese erst in den letzten Jahren, versuche ich mehr Frauen zu lesen und mehr Europäerinnen und mehr Deutsche.
Ich lese ja eigentlich am allerliebsten Deutsch, weil nur da natürlich die Sprache eins zu eins in Perfektion zur Geltung kommt. Auch das tollste Wortspiel im Englischen lässt sich ja nicht immer in der Regel so richtig perfekt übertragen, zwar auch sehr gut, aber es ist ja nicht das Gleiche. Aber ein deutscher Autor, da ist halt jedes Wort zu 100% genauso, wie es sein soll. Der Rhythmus des Satzes, weißt du, es ist alles genauso. Deswegen, eigentlich kann man streng genommen nur so in seiner Muttersprache lesen, um das so wirklich so komplett einfach zu genießen. Aber nein, ich lese ja auch ausländische Autoren und finde das auch genauso toll.
Also
siehe Beispiel heute. Aber deswegen versuche ich, alles Deutsche wahrzunehmen zumindest, weil das einfach genauso ist, wie es gedacht war.
Schön gesagt.
Ulla Hahn. Ja, ich glaube, Unscharfe Bilder war zum Beispiel ein ganz erfolgreiches Buch. Liebesarten, Unscharfe Bilder, Aufbruch. Das sind so drei Titel, die mir in der Stadtbibliothek immer wieder unterkommen. Aber ich habe es noch nie ausgeliehen.
Ich habe jetzt übrigens den Jon Fosse endlich wiedergefunden. Der war doch bei meiner Mama. Und werde den also mit in den Urlaub nehmen, dieses sehr, sehr dünne Büchlein. Und dann werde ich irgendwann mal drüber berichten, hoffe ich. Wir haben heute übrigens keine Buchtipps aus der Community. Ich prangere das an. Mehr sage ich dazu nicht.
Dann lass uns noch ein bisschen über Kafka reden.
Okay, das ist auch eine Drohung. Wenn ihr uns keine Community-Sprachnachrichten schickt, dann reden wir über Kafka.
Natürlich aktuellen Anlass. Es ist Kafka-Jahr und Kafka begegnet einem überall.
Ja.
Ich habe mein Leben lang versucht, irgendeinen Zugang zu finden zu Kafka. Ich habe ihn nie in der Schule lesen müssen und ich komme einfach nicht so ganz klar auf Kafka. Habe neulich in diese, glaube ich, sehr liebevoll geschriebene Miniserie in der ARD-Mediathek reingeschaut. Daniel Kehlmann hat es ja geschrieben.
Das wusste ich nicht.
Okay. Super gemacht, wirklich ganz toll. Auch toll gespielt, tolle Dialoge, toll gebaut. Ich habe nur den ersten Teil bisher gesehen, fand es aber wirklich toll. Und mir kam jetzt eben auch unter so eine Art Graphic Novel, aber eigentlich ist es eher, sagen wir so, der Autor David Zane Merowitz, der schreibt, glaube ich, sonst auch Krimis, hat sozusagen zusammengetragen, was man über Kafka wissen muss. Es ist ein Buch, das 1993 zum ersten Mal erschienen ist, als eine Einleitung zu Kafka, also Kafka für Anfänger, so hieß es auch damals, und wurde dann später nochmal neu veröffentlicht und ist jetzt ganz neu als Taschenbuch. Also in Taschenbuchformat rausgekommen, ganz frisch. Und da ist alles drin, was wir bei Kafka wissen sollten, von seiner Kindheit bis zu dem Kafka-Kult mittlerweile. Die ganzen Konflikte natürlich, die er als Schriftsteller ausgetragen hat, mit sich selber und auch allen anderen, vor allem auch seinem Vater, seine Obsession, seine Traumata. Der hat ja gelitten unter einem dominierenden Vater. Er hat einen ausgeprägten Selbsthass gepflegt, hatte Angst vor Frauen. Und das alles hat natürlich Eingang gefunden in sein Werk. Also die Übergänge waren da fließend. Und zwischendurch gibt es dann aber auch immer mal wieder Briefe von ihm oder Auszüge aus seinen Romanen, ja, Der Prozess oder Ein Hungerkünstler, Das Urteil, Das Schloss und so weiter. Und auch ganz interessant. Und das, wie gesagt, und das ist sehr, sehr fleißig illustriert. Auch natürlich alles etwas düster, so ein schroffer Stil von einem, glaube ich, der bekanntesten internationalen Künstler. Robert Crumb heißt der. Aber auch total interessant. Zwischendurch geht es um den Mythos-Ritualmord. Er wusste auch nie, wo gehört er hin. Ist er irgendwie Deutsch oder ist er Tscheche oder ist er Jude? Der konnte mit allem hadern. Und dann geht es auch um den Mythos-Ritualmord. Den Juden, heißt es dann, sagte man alle nur erdenklichen Schandtaten nach, sogar Vampirismus. Und dann gab es den Mythos vom Ritualmord und es gab die Vorstellung, dass die Juden, um ihre Matze, dieses besondere Brot zu backen, für den Teig statt Wasser Christenblut verwendet haben. Das war so ein bisschen so das Querdenkertum damals. Ja. Ne? Und dieser David Z. Merowitz, ich habe ein Interview von ihm gelesen, der hat dann auch erzählt, dass es bei Kafka in seinem Schreiben darum ging, sich selbst zu vernichten als Konsequenz aus seiner Biografie. Er war ja sehr, sehr sensibel und eigentlich ein unglücklicher Mensch. Mhm. Und er wusste eben nicht, wohin gehörte. Und er war von all dem derart geprägt, dass sein Schreiben für ihn immer so eine Art Überlebenskampf in dieser Umgebung war. Irrsinnigerweise, sagt er, bestand Kafkas Art zu überleben darin, sich schreibend immer wieder selbst zu vernichten. Und da geht es also nicht um Selbstmord, sondern eben um so eine Verarbeitung dessen, was er erlebt hat. Wenn also der Vater sagte zu ihm, ich werde dich wie ein Käfer zertreten, dann hat Kafka das in sein Werk gleich übernommen und hat die Rolle des Käfers eingenommen und hat sich dann von seinem Vater mit einem geworfenen Apfel vernichten lassen. Mhm. Ja, der Vater, der, wie es auch an einer Stelle heißt, seinen Sohn zerreißen will wie einen Fisch. Und den stellt er sich zum Beispiel vor, wie der Vater quer über eine Weltkarte ausgestreckt liegt. Und dann sagt Kafka hier, es kämen für mein Leben nur die Gegenden in Betracht, die du entweder nicht bedeckst oder die nicht in deiner Reichweite liegen. Und das sind entsprechend der Vorstellung, die ich von deiner Größe habe, nicht viele Gegenden. Es ist wirklich, aber man versteht Kafka und das ist das Tolle. Es ist für jemanden, der einfach nur mal in dieses Kafka-Universum reinschnuppern möchte, wie ich, ist es eigentlich ein wunderbares kleines Buch. Und es geht natürlich auch immer wieder um Frauen und Sex. Sex, bei dem er sich unbehaglich fühlt. Er empfand zum Beispiel seinen Körper als zu dünn, zu schlaksig, eine Beleidigung für jedermanns Augen, als würde er auch mit seinem Körper jedem im Weg stehen. Also muss er diesen Körper reduzieren, sich tothungern, sich verstecken oder einfach in ein Tier verwandeln, das ganz unten am Boden kriecht und schnell davonhuschen kann. Und daraus wurde dann die Verwandlung mit Gregor Samsa, der eines Morgens aufwacht und in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt war, irgendwie, wie es so heißt. Also ist eine ganz schöne kleine Einführung in die Kafka-Welt. Und dafür ist dieses Buch eigentlich genau richtig. Die Zeichnungen erinnern so ein bisschen auch an so Georg Gross und Otto Dix, das waren so auch deutsche Maler. Das Ganze ein bisschen so mit so einem schraffierten Schwarz-Weiß-Stil. Ist schön anzugucken, ist sehr, sehr kunstvoll. Ich finde nur, dass diese Taschenbuchausgabe etwas zu klein geraten ist. Die ist zwar sehr handlich und auch relativ günstig, glaube ich, aber vielleicht kriegt man noch mal eine ältere Ausgabe von denen. Das ist fast schon Klassiker. Da ist das Buch größer. Ich fand es manchmal ein bisschen mühsam, einige Seiten, so die Schrift dann so zu lesen, weil es alles sehr dicht gedrängt war. Es war mir zu klein für eine illustrierte kleine Ausgabe. Ich will es nicht Graphic Novel nennen. Mhm. Es gilt auch als Graphic Novel, aber es ist vor allem leicht zu lesender, kurzer Text mit wunderbaren Illustrationen. Also, du siehst, ich bin ein bisschen in das Kafka-Universum eingetaucht und da habe ich jetzt Lust bekommen, ein Buch von ihm zu lesen. Was glaubst du?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Wobei, ich verstehe es nicht. Sag du es mir bitte. Ich meine, du bist ja auch interessiert an Klassikern zum Beispiel. Ich weiß, dass er umstritten ist. Die einen sagen, er ist ein Genie. Und der, ich meine, der hat sein eigenes Adjektiv. Kafkaesk. Mhm. Und das Adjektiv geht es auch in dem Buch. Das Kafkaesk hatte irgendwann noch gar nichts mehr mit Kafka zu tun. Aber ich meine, der ist ein Weltstar. Einige sagen, ist der größte Autor ever. Und andere wiederum sagen, er ist überbewertet. Und wer will das lesen? Ich meine, ich verstehe Kafka nicht wirklich. Habe aber auch noch kein Buch richtig gelesen.
Also ich war im Deutschleistungskurs und wir haben sehr viel über Kafka gesprochen und dafür fand ich ihn perfekt, weil du eben zeigen kannst, was Literatur alles kann und in wie schräge Wendungen alles nehmen kann und was für Kniffe er verwendet hat in seiner Sprache und so weiter. Also dafür, um so Texte dann mal, ich will nicht sagen zu analysieren, weil das klingt immer so fast schon wie Obduktion, ja, also dass du da mit dem Skalpell stehst, aber einfach mal um zu gucken, wie hat er bestimmte Dinge erreicht, warum hat er das so gemacht und so. Das fand ich immer perfekt. Es ist halt jetzt keine Lektüre, die du dir jetzt irgendwie in Urlaub mitnehmen möchtest, um dich zu entspannen, ja, das nicht. Aber
das ist klar.
Eben gerade, wenn du sagst, seine Lebensgeschichte, so dieses Zerrissene, dieses wahrscheinlich auch psychisch sehr Angeschlagene, das dann in Literatur, im Schreiben zu verarbeiten. Das, ich frage mich dann bei solchen Persönlichkeiten immer, wie wären die heutzutage? Also weißt du, wo Psychotherapie einen ganz anderen Stellenwert hat und viel gängiger ist und vielleicht hätte man ihm helfen können, dann hätte er aber vielleicht nicht geschrieben. Also dann wären uns all diese Werke verborgen geblieben, alles was so in ihm drin war, was da raus musste. Also ja, eine interessante Person. Ich bin sehr gespannt auf diese Miniserie, die du vorhin angesprochen hast. Die wurde mir auch von meinen Freunden Armin und Sabine empfohlen letztens erst. Mhm. Und da will ich unbedingt reingucken. Also da bin ich sehr gespannt. Die werde ich mir mal heute oder morgen angucken.
Oder? Mhm. Habe ich auch gerade wieder Bock drauf. Mache ich vielleicht auch heute Abend. Ich fand es ganz toll gespielt, auch ganz toll geschrieben, sehr liebevoll gemacht. Die Figur Kafka ist ja total interessant.
Ja.
Also es gab ja auch gerade einen Kinofilm hier.
Ja.
Heißt es? Unendlichkeit. Oh, ich kriege den Titel nicht hin. Ich hatte das Buch mal zur Hälfte gelesen und fand es auch so ganz nett, aber habe es nie zu Ende gelesen. Irgendwas mit die Unendlichkeit. Ich weiß, dass Manuel Rubey sogar auch mitspielt.
Ah, Mensch, siehst du, dann schließt sich der Kreis. Das eine hat wieder Kehlmann gemacht. Genau. Ja unsere, Kafka. Die Herrlichkeit des Lebens.
Die Herrlichkeit des Lebens war auch ein Bestseller damals. Also der Kafka ist ja eine total interessante Figur, aber auch wirklich ein schmerzhaftes Leben.
Ja.
Hat ja auch sehr gekränkelt und dann diese Ängste. Und also wie gesagt, total interessant. Und ich finde, wenn wir uns mit Kafka beschäftigen, dann dieses Jahr 2025 ist Ruhe. Aber in diesem Jahr, finde ich, könnte man mal reinschnuppern.
Auf jeden Fall. Ne? Machen wir.
Kafka.
Genau.
David Zane Merowitz ist der Autor, der die Geschichte geschrieben hat. Das ist Szenario sozusagen, oder wie nennt man das bei so Graphic Novels? Der Szenarist oder so, glaube ich, ist der Fachbegriff dafür. Mhm. Und Robert Crumb hat es gezeichnet. Also schön, um sich mit Kafka ein bisschen warm zu machen.
Wunderbar. Und damit können wir euch ja entlassen. Also heute mal nicht nur ganz viele Lesetipps, sondern auch einen Mediatheks-Guck-Tipp. Wir verlinken das Ganze auch auf liesunddas.com. Da könnt ihr ja mal alles nachlesen. Wenn es euch zu schnell ging hier, wenn es alles so vorbeigerauscht ist, da könnt ihr das alles, euch alles in Ruhe nochmal angucken. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass wir nächstes Mal wieder Sprachnachrichten von euch dabei haben. Schreibt uns an liesunddas@gmail.com. Wer sich nicht traut, was einzusprechen, kann uns auch was schreiben. Da sind wir gar nicht mehr so streng. Aber wir wollen natürlich wissen, welche Bücher ihr uns ans Herz legt und welche Bücher einfach noch mehr Leser und Leserinnen finden sollten.
Dann Servus für heute.
Jetzt bleibt mir schon die Stimme weg, merkst du es.
Und du brauchst sie noch gleich für die Nachlese.
Das ist ein Zeichen. Ich brauche sie noch für unsere Steady-Nachlese, genau. Hier geht es ja gleich noch ein bisschen weiter. Aber von euch verabschieden wir uns erstmal. Wenn ihr den Rest noch hören wollt, kommt einfach rüber in unsere Community. Würde uns freuen.
Bis in 14 Tagen.
Bis dann. Tschüss.